Das ist Mikros Dynamis auf DWG Radio. Heute mit Alexander Schmidt.
Wie erkenne ich den Willen Gottes? Aus Wolfgang Bühnes Buch Kann denn Liebe Sünde sein? Wenn nun ein Mädchen, an das ein junger Mann denkt, den bisher genannten Kriterien entspricht, was ist dann zu tun? Nun, die schwerste Frage steht noch offen, die Frage nach der persönlichen Führung Gottes in dieser Sache. Leider ist es ja so, dass viele Christen erst vor dieser wichtigen Lebensentscheidung beginnen, nach dem Willen Gottes zu fragen. Deshalb sollte man dann auch ehrlich in der Selbsteinschätzung sein. Wer sich nicht täglich in den kleinen Alltagsangelegenheiten übt, den Willen des Herrn zu erkennen und zu tun, der sollte sich nicht einbilden, dass er auf Anhieb die Führung Gottes in der Partnerwahl erkennt. Würden wir täglich in praktischer Gemeinschaft mit dem Herrn leben, wäre es sicher nicht schwer, seinen Willen auch in diesen Fragen zu erkennen.
Er wird mir seinen Willen offenbaren, nicht durch Feuer oder Erdbeben, sondern durch das ruhige Bleiben in seiner Gegenwart. Als Gotteskind lernt man bald, aus ihr seinen Willen herauszulesen. Jim Elliot.
Weil zudem die Frage der Partnerwahl auch so sehr von Gefühlen beeinflusst wird, sollte man den Herrn ganz nüchtern und aufrichtig bitten. Wenn diese Schwester nicht die von dir für mich bestimmte ist, dann mache mir das ganz deutlich und verhindere eine Verlobung. In den meisten Fällen ist es wohl so, dass man die Wahl schon längst getroffen hat und nun um jeden Preis die Bestätigung des Herrn sucht. Welch ein Einfallsreichtum wird da oft entwickelt, um die Zeichen des Herrn in allen möglichen Umständen zu erkennen. In der Bibel gibt es ein sehr wichtiges Kapitel, in welchem ausführlich eine Brautwerbung geschildert wird. In 1. Mose 24 lesen wir, wie der Greise Abraham seinen Knecht Eliezer aussendet, um eine Frau für seinen Sohn Isaak zu suchen. Eliezer musste feierlich schwören, keine Frau von den Kanaanitern, sondern aus der Verwandtschaft Abrahams, wir würden heute sagen, aus dem Volk Gottes, zu holen. Der Knecht Abrahams stand vor einer schweren und verantwortungsvollen Aufgabe. Doch drei Dinge halfen ihm, den Willen Gottes klar zu erkennen.
Erstens, er betete zu Gott um klare Führung. Zweitens, die Entscheidung wurde am Brunnen, in der Bibel oft ein Bild für das Wort Gottes, getroffen. Drittens, er hatte Geduld und konnte die Führung Gottes ruhig abwarten.
In Vers 21 lesen wir den beeindruckenden Satz:
Und der Mann sah ihr staunend zu und schwieg, um zu erkennen, ob der Herr zu seiner Reise Glück gegeben habe oder nicht.
Und der Mann sah ihr staunend zu und schwieg, um zu erkennen, ob der Herr zu seiner Reise Glück gegeben habe oder nicht. Als Gott ihm dann unmissverständlich Rebekka als die zukünftige Frau Isaaks zeigte, ging er zu ihrem Vater und warb um sie. Und auch an dieser Stelle zeigte Eliezer eine vorbildliche Haltung. Er überrumpelte und erdrückte Rebekkas Familie nicht mit frommen Phrasen vom Willen Gottes, sondern wartete ab, ob sie auch die Führung Gottes in dieser Sache erkannten. Er war bereit, auch ohne Rebekka nach Hause zu ziehen, wenn sie Nein sagen würde. Ich halte es immer für sehr bedenklich, wenn Brüder mit Nachdruck auf den Willen Gottes pochen, den sie vorgeben erkannt zu haben, um die Entscheidung des anderen zu beeinflussen. Für sich selbst sollte man sicher die felsenfeste Gewissheit der Führung Gottes haben, aber man sollte nicht viel darüber reden, sondern dem Gegenüber Gelegenheit geben, ebenfalls in Ruhe und ohne Druck den Willen Gottes zu erkennen. Vor Jahren bekam ich eine Verlobungsanzeige von zwei jungen Christen, die ich beide als ernste, entschiedene Nachfolger Jesu kannte. Die Anzeige war überschrieben mit dem bekannten Vers:
Zwei sind besser daran als einer, und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so bald. Prediger 4, die Verse 9 und 12.
Nach einigen Monaten traf wieder eine Karte ein, allerdings nicht mit der Hochzeitsanzeige, sondern mit der Mitteilung, dass die Verlobung aufgelöst worden sei. Die Schwester war so sehr von der geistlichen Haltung des Bruders überzeugt und beeindruckt, dass sie wohl dachte, wenn der mich fragt, welcher so entschieden dem Herrn folgt, und wenn er so fest davon überzeugt ist, dass ich die Frau nach dem Willen Gottes für ihn bin, dann wird das sicher richtig sein. Dazu kam noch, dass der junge Mann zuvor die Zustimmung ihrer Eltern zu der Verlobung bekommen hatte und somit die besten Voraussetzungen geschaffen waren. Doch während der Verlobungszeit kamen dann bei ihr starke Zweifel auf, sodass sie erst in dieser Zeit begann, ernsthaft nach dem Willen Gottes zu fragen. Da der Herr ihr auch keine tiefe Liebe zu dem Verlobten schenkte, waren beide weise und geistlich genug, um sich vor Gott zu demütigen und die Verlobung aufzulösen. Inzwischen sind beide jeweils mit einem anderen Partner glücklich verheiratet. Viele haben nicht den Mut, in einer solchen Situation die Verlobung aufzulösen, weil sie die Blamage fürchten. Natürlich ist es sehr demütigend, zugeben zu müssen, dass eine zweifache Schnur zerrissen ist und dass man den eigenen Willen zum Willen des Herrn gemacht hat, aber es ist doch auf jeden Fall richtiger, rechtzeitig die Konsequenzen zu ziehen, als auf einem falschen Weg weiterzugehen und lebenslang unglücklich verheiratet zu sein. Weil es möglich sein kann, dass eine Verlobung gelöst werden muss, möchte ich allen Verlobten dringend raten, sich während der Verlobungszeit so zu verhalten, dass die Verlobung ohne großen Schaden aufgelöst werden kann, wenn einer der beiden starke, berechtigte Zweifel an der Führung Gottes bekommt. Wie gut, wenn dann keine unguten Erinnerungen und unsauberen Begegnungen das weitere Leben belasten. Der bereits erwähnte Erweckungsprediger George Whitefield hat einmal einen Werbebrief geschrieben, den ich hier nicht als Muster, sondern als Denkanstoß auszugsweise wiedergeben möchte. 4. April 1740. Liebes Fräulein Elisabeth, seien Sie bitte nicht über den Inhalt dieses Briefes überrascht. Der Ihrem verehrten Herrn Vater und Mutter übersandte Brief wird Sie mit den dafür vorliegenden Gründen bekannt machen. Denken Sie, Sie können die Anstrengungen ertragen, die ganz notwendig damit verknüpft sind, mit einem Manne verbunden zu sein, der jeden Tag darauf gefasst sein muss, zum Leiden um Christi Willen berufen zu werden? Können Sie es ertragen, Ihres Vaters und Ihrer Verwandtschaft Haus zu verlassen und auf den zu vertrauen, der die jungen Raben nährt, die zu ihm schreien, wenn Sie an Ihren und Ihrer Kinder Unterhalt denken, vorausgesetzt, es würde ihm gefallen, Sie mit solchen zu segnen? Können Sie es unternehmen, einem Gatten in der Sorge für eine Familie zu helfen, die vielleicht aus 100 Personen besteht? Können Sie die Unbilden der Witterung in einem fremden Klima, bald Hitze, bald die Kälte, ertragen? Können Sie einen Gatten haben, als hätten Sie ihn nicht, und sich willig von ihm trennen, wenn sein Herr ihn fortruft, das Evangelium zu predigen und ihm befiehlt, Sie hinter sich zurückzulassen? Wenn Sie bei Gott um Weisung gesucht und Ihr Herz geprüft haben und dann sagen können, ich vermag alle diese Dinge durch den, der mich mächtig macht, Christus, wie wäre es, wenn Sie und ich im Herrn miteinander verbunden würden und Sie kämen bei meiner Rückkehr von England mit mir als Gehilfin bei der Versorgung des Waisenhauses? Ich habe gute Gründe dafür zu glauben, dass es der göttliche Wille ist, meinen Stand zu ändern, und ich habe oft gedacht, Sie sind der für mich bestimmte Mensch. Ich werde weiter auf Weisung von Gott warten und bitte ihn herzlich, nichts daraus werden zu lassen, wenn dies nicht von ihm ist. Ich schreibe so offen, weil ich weiß, ich schreibe aus keinem anderen Beweggrund als aus Liebe zu Gott. Ich werde es mir zur Aufgabe machen, den Herrn Jesus anzurufen und möchte Sie bitten, ihn wie auch Ihre Freunde um Rat zu fragen. Denn wenn wir einen Segen erlangen wollen, müssen wir die Aufmerksamkeit des Herrn und die seiner Jünger auf die Heirat lenken. Ich glaube, ich kann den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zum Zeugen dafür anrufen, dass ich Sie, meine Schwester, nicht aus Sinneslust, sondern aufrichtig zum Weib zu nehmen wünsche. Ich gebe Ihnen keine langen Erklärungen ab, denn ich denke, Sie halten mich für aufrichtig. Die leidenschaftlichen Ausdrücke und fleischlichen Höflichkeiten können sich, meine ich, diejenigen ersparen, die sich im Herrn verbinden wollen. Ich kann nur versprechen, dass ich mit Gottes Hilfe mein Ehegelübde halten und alles tun werde, was in meiner Möglichkeit steht, Ihnen auf dem Wege des Heils vorwärts zu helfen. Wenn Sie meinen, eine Heirat sei Ihrem besseren Teil irgendwie abträglich, so seien Sie so freundlich und schicken Sie mir eine Absage. Ich will um alles in der Welt kein Fallstrick für Sie sein. Scheuen Sie sich nicht, Ihre Meinung auszusprechen. Ich weiß gewiss, dass ich Sie nur um Gottes Willen liebe und ich wünsche, mit Ihnen nur nach seinem Befehl und für seine Sache vereinigt zu werden. Ich schreibe dies mit Furcht und großem Zittern und will geduldig darauf warten, bis der Herr geruht, Sie, liebes Fräulein Elisabeth, dazu geneigt zu machen, eine Antwort zu senden. Ihrem herzlich verbundenen Bruder, Freund und Diener in Christus, George Whitefield. Ich halte diesen sicher sehr ungewöhnlichen Brief in vielen Punkten für vorbildlich. Da schreibt ein Diener des Herrn ganz klar, was er will und welche Kosten zu überschlagen sind. Dem Mädchen wird nichts vorgegaukelt, es wird nicht bedrängt, sondern es bekommt Zeit, die Sache in aller Ruhe vor dem Herrn zu prüfen und auch Nein zu sagen. Fräulein Elisabeth hat übrigens eine Verlobung mit diesem Mann abgelehnt. Ganz anders verlief C.T. Studds Verlobung. Sein Beispiel kann sicher nicht so ohne weiteres zur Nachahmung empfohlen werden, was auch aus dem bereits erwähnten Beispiel deutlich wird. Er hatte Priscilla einen Antrag gemacht, den sie allerdings zunächst einmal zurückgewiesen hatte. Seine Reaktion darauf? Sie haben nicht erfasst, was Gott in dieser Sache im Sinn hat und was er will. Ich habe die Absicht, sie zu heiraten, ob sie nun wollen oder nicht. Darum täten sie besser, sich zu fügen und die Lage so zu nehmen, wie sie ist. In einem weiteren Brief schrieb er, wie er zu dieser Gewissheit gekommen war. Aber jetzt muss ich Ihnen sagen, ich habe 8 Tage allein verbracht in Beten und Fasten und da hat der Herr mir gezeigt, das glaube ich fest, dass Sie Unrecht haben und Ihr Beschluss nicht bestehen kann. Sie werden es sehr bald selbst fühlen, wenn nicht der Herr es Sie bereits hat sehen lassen. Tag für Tag vergeht und ich werde nur mehr und mehr überzeugt und kann gar nicht mehr zweifeln, dass dies vom Herrn kommt. Sie wissen ja einigermaßen, wie ich die Zeit verbracht habe, seit ich Ihren Brief empfing. Alles andere habe ich beiseite liegen lassen, Arbeit, Schlaf und Essen. Ich habe nur sein Angesicht gesucht und mich bemüht, seinen Willen zu verstehen. Er hat mich vorwärts geführt und spricht Tag für Tag zu mir. Er gibt mir den Mut und die Kühnheit, endgültig um Sie zu werben. Mit einer solchen Überzeugung und Gewissheit kann sicher nur jemand auftreten, der in dieser Frage eine lange Zeit unter Fasten und Beten vor dem Herrn gestanden hat und der viele Jahre hindurch in kleinen und großen Entscheidungen darin geübt ist, den Willen Gottes zu erkennen und auch zu tun. Abschließend möchte ich noch an die jungen Schwestern appellieren, ihre Verantwortung bei der Partnerwahl sehr ernst zu nehmen. Gott hat dem Mann die Aufgabe gegeben, um eine Frau zu werben, und es ist schade, dass heute auch gläubige Mädchen sich in dieser Beziehung emanzipieren und, natürlich nicht ganz so plump, wie es unter Nichtchristen üblich ist, auf Männerjagd gehen. Die Aufgabe der Schwester ist, zu beten und zu warten und dann, wenn sie von einem Mann angesprochen wird, den Willen des Herrn zu erfragen. Niemals darf sie die Verantwortung für eine Verlobung auf den Mann schieben, sondern muss sich von Gott Gewissheit erbitten und andernfalls Nein sagen. Sie sollte klare Grundsätze haben und auf keinen Fall nur aus Mitleid eine Verlobung eingehen. Elisabeth Elliot erzählt in ihrem Buch Eine harte Liebe von ihren ersten Begegnungen mit ihrem späteren Mann Jim. Damals waren beide Studenten und die folgende Schilderung zeigt, welche Vorstellungen Elisabeth von ihrem zukünftigen Mann hatte und welche Charaktereigenschaften des Mannes für sie Voraussetzungen für eine christliche Ehe waren.
Aus respektvollem Abstand, ohne dass er etwas ahnte, hatte ich die Gelegenheit, den Charakter Jim Elliots zu beobachten. Ich habe schon berichtet, wie ich ihn in der Schlange im Speisesaal stehen sah, mit seinen Bibelvers oder Vokabelkarten in der Hand. Er war offenbar ein Mann, der sorgsam mit seiner Zeit umging. Ich sah seine Freundlichkeit und seine Begeisterung. Ich merkte, wie er seine Studien betrieb. Ich sah ihn im Ringkampf. In 4 Staaten gewann er den Meistertitel und beobachtete ihn, wie er den Arbeitskreis für äußere Mission leitete, hörte ihn beten. Er hatte nichts Arrogantes und auch nichts Muffiges an sich. Ich beobachtete ihn, wie er sich kleidete. Er vergeudete nicht viel Zeit und Aufmerksamkeit darauf. Er trug die gleichen 2 oder 3 Hosen, den gleichen Mantel und die gleiche Strickjacke jahrelang. Von Mode oder von Farbkombinationen nahm er kaum Notiz, lief aber auch nicht verlottert umher. Diese Dinge waren für mich nicht unbedingt der Beweis dafür, dass er der Mann war, auf den ich gewartet hatte, aber sie gaben mir doch einen Hinweis, dass Kleidung und Äußeres auf seiner Prioritätenliste nicht oben anstanden. Als wir uns im Gespräch näher kennenlernten, bestätigten sich meine ersten Vermutungen. Lange bevor ich Grund hatte zu glauben, dass er möglicherweise an mir interessiert sei, hatte ich ihn zu den Männern gezählt, von denen ich mir vorstellen konnte, sie zu heiraten. Küssen und Händchen halten würden diese Überzeugung nicht bestärken. Jeder kann küssen und Händchen halten. Im Gegenteil, das hätte sie eher geschwächt. Ich wollte nämlich einen Mann heiraten, der auch bereit war, gegen den Strom zu schwimmen. Ich hielt es für selbstverständlich, dass es auf der Welt noch ein paar Männer gab, die diese Kraft aufbrachten. Und ich ging davon aus, dass diese Männer auch nach Frauen suchen würden, die die gleichen Prinzipien vertraten. Ich wollte nicht zu herabgesetztem Preis auf der Theke liegen. Billiger war leicht angeschmutzt. Da drängen sich die Massen.
Catherine Booth, die Frau des Gründers der Heilsarmee, hatte schon als junges Mädchen klare Vorstellungen über Verlobung und Heirat. Ihr Verlobter müsse nicht nur ein Kirchgänger, sondern auch ein wahrhaft bekehrtes Gotteskind sein. Außerdem dürfe es ihm nicht an Geistesgaben fehlen, denn ich wusste, ich würde einen Toren nie richtig achten können. Dazu sollte er ein Arbeiter im Reiche Gottes sein. Nachdem sie verheiratet war, konnte sie rückblickend sagen, Gott hat in seiner großen Freundlichkeit außer den genannten Haupterfordernissen auch meine kleinen Nebenwünsche erfüllt. Ich denke auch an eine junge Schwester, die ihr Leben dem Herrn übergeben hatte und ihm dienen wollte. Natürlich blieb sie dabei ein Mädchen mit allen Träumen und Sehnsüchten. So bekannte sie uns einmal, ihr Typ sei ein großer, dunkelhaariger Mann. Es dauerte nicht lange und dann tauchte tatsächlich ein junger Mann auf, der genau ihren Vorstellungen entsprach und ein Auge auf sie warf. Dieser junge Mann war allerdings als Christ das, was man eine Lusche nennt, also jemand, der zwar gewohnheitsmäßig die Gemeindestunden besuchte, ansonsten aber ein recht oberflächliches Leben führte. In der Nachfolge Jesu hatte er jedenfalls keine praktische Erfahrung. Wir gerieten bald in Sorge, weil wir sahen, dass er sehr hartnäckig Annäherungsversuche machte und wir die Konflikte spürten, die dadurch bei dem Mädchen ausgelöst wurden. Es dauerte nicht lange, bis ein Brief bei der Schwester eintraf, in welchem der junge Mann, nennen wir ihn Christoph und sie, Caroline, seine Empfindungen ihr gegenüber deutlich zu erkennen gab. Dieser Brief löste bei Caroline einen Sturm von Fragen aus, doch nachdem sie intensiv darüber gebetet hatte, schrieb sie folgenden Brief zurück.
Lieber Christoph, je länger ich mir alles durch den Kopf gehen lasse, desto klarer wird mir, dass die Art, wie du dir unser Verhältnis vorstellst, ein sich kennenlernen durch Briefe unter der Voraussetzung, dass du schon in mich verliebt bist, nicht gut, das heißt auf die Dauer für beide Seiten nicht förderlich ist. Und du weißt, was nicht fördert, hindert. Stillstand ist immer Rückgang, das ist ein Gesetz des christlichen Glaubens. Ich habe nämlich Angst vor den Folgen unabhängigen Handelns, gerade in solchen Dingen, zumal ich weiß, dass er mir einen Auftrag gegeben hat, den ich damit eventuell blockieren könnte. Solange mir also nicht klar ist, dass Gott das ausdrücklich von mir wünscht und dass ich in aller Unvollkommenheit gerne ihm dienen und seinen Weg gehen möchte, würde ich sagen, dass wir gar nicht erst anfangen sollten, uns zu schreiben. Denn wenn man es erst nach einiger Zeit abbricht, hinterlässt dies mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwelche Narben. Sicher wirst du einwenden, dass dies bei dir sowieso der Fall sein wird, aber ich glaube fest und werde auch dafür beten, dass du dies überwindest. Er wird dir dabei helfen. Ich kann dir nachfühlen, dass sowohl das Telefongespräch als auch der Brief ziemlich hart für dich sind, und ich möchte dich bitten, mir das nicht übel zu nehmen. Ich habe nur versucht, aufrichtig Stellung zu deinem Brief zu nehmen und wollte dich in keiner Weise verletzen. Damit dir die Sache nicht unangenehm ist, betrachten wir am besten, wie du vorgeschlagen hast, deinen Brief als ungeschrieben. Caroline.
Wie dieser Brief bei Christoph eingeschlagen hat, kann man sich denken. Die entschiedene Haltung von Caroline hatte aber zur Folge, dass Christoph über sein Leben nachdachte und sich der kümmerlichen Armut seines eigenen Christseins bewusst wurde. Als er mich in den folgenden Monaten besuchte, spürte ich etwas von seiner Suche nach neuen Maßstäben für sein Leben und gab ihm die beiden Bücher »Im Schatten des Allmächtigen« und »Wahre Jüngerschaft« zu lesen. So langsam begriff Christoph, was es bedeutet, ein Nachfolger Jesu zu sein, und erlernte nun, den Herrn Jesus und sein Wort zu lieben und zu schätzen. Er hatte einen neuen Lebensinhalt und ein neues Lebensziel bekommen und wurde uns ein wertvoller Mitarbeiter in der Arbeit an jungen Menschen. Nachdem er etwa 10 Monate lang Zeit hatte, den Brief von Caroline zu überdenken und im Gebet zu erwägen, entschloss er sich zu folgender Antwort.
Liebe Caroline, ich habe mich vor dem Herrn gefragt, ob es richtig ist, dir diesen Brief zu schreiben. Und soweit ich das mit meiner geringen Erfahrung beurteilen kann, denke ich, dass es nicht gegen seinen Willen ist, wenn ich dies tue. Gerade in den letzten 3 Monaten ist in mir die Gewissheit immer größer geworden, dass du diejenige bist, die der Herr mir als meine Frau geben könnte. Ich merke das auch an der Freimütigkeit, die ich habe, ihn jeden Tag darum zu bitten. Wenn ich sage, dass ich Gewissheit darüber habe, so besteht die Gewissheit natürlich zuerst einmal nur in mir selbst und ist unabhängig davon, wie du darüber denkst. Und letzteres ist eben der Punkt, in dem ich noch ungewiss bin. Insofern ist also meine Gewissheit nicht so gewiss. Verzeih bitte meine komplizierte Ausdrucksweise. Caroline, bitte denke nicht, ich wollte dich zu einer Entscheidung zwingen. Wenn ich das einmal versucht und dich dazu abgestoßen habe, so tut mir das noch sehr leid, aber ich habe auch daraus viel gelernt. Aber ich fürchte etwas, dass das Überlegen und Grämen darüber, wie du in diese Angelegenheit denkst, dazu führen könnte, dass er nicht mehr den gebührenden Platz in mir einnimmt. Du bist, wie ich annehme, derselben Ansicht, dass es dem Herrn niemals wohlgefällig sein kann, wenn das Interesse für einen Menschen oder eine Sache größer wird als für ihn selbst und er nicht mehr Mittelpunkt ist. Das ist nicht immer leicht, und deshalb könnte ich doch irgendwie freier für ihn sein, wenn ich, was uns beide betrifft, deine Gedanken wüsste oder Gewissheit hätte. Wenn du mir eine Antwort geben willst, auch wenn du, was den Willen des Herrn angeht, noch keine Gewissheit darüber erlangt hast, wäre ich natürlich froh, aber ich weiß, dass der Herr mir auch die Geduld und Kraft zu weiteren Warten geben wird, falls ich keine Antwort von dir bekäme. Auch im ersteren Fall brauchst du nicht zu befürchten, dass ich dann unbedingt auf einen dauernden Briefwechsel bestehen würde, es sei denn, wir wären beide dazu bereit. Der Herr wird uns, falls es sein Wille ist, in seiner Liebe und Weisheit dann weiterführen, wenn er es für richtig hält. Ich bete für dich und dafür, dass du diesen Brief nicht falsch verstehst, durch ihn verletzt oder in Gewissensnöte und Schwierigkeiten gestürzt wirst, die dein Leben und deinen Dienst für den Herrn Jesus behindern würden. Lass dir bitte Zeit und zwing dich nicht, aus Angst, mich enttäuschen zu müssen, zu einer Entscheidung, von der du selbst nicht aufrichtig überzeugt bist und von der du nicht genau weißt, ob es der Wille des Herrn ist. Christoph.
Caroline, die aus diesem Brief herauslesen konnte, dass der Herr begonnen hatte, ihre Gebete für Christoph zu erhören, hielt es aber noch nicht für angebracht, ihre Empfindungen für Christoph sprechen zu lassen, sondern antwortete zunächst so.
Lieber Christoph, glaub mir, ich habe mir die Sache nicht leicht gemacht und ich weiß, dass es schwer für dich ist, keine Antwort zu bekommen. Ich habe mich lange mit deinem Brief auseinandergesetzt und mir ist klar geworden, dass deine Frage noch offen bleiben soll. Doch wenn du meinst, es wäre gut für dich, eine Antwort zu haben, dann wende dich doch einfach an den Herrn deines und meines Lebens. Er kann dir wenigstens eine Antwort mit Garantie geben. Aus deinem Brief geht ja auch hervor, dass du schon ziemliche Gewissheit hast. Kann dir das nicht genügen? Wenn er uns füreinander bestimmt hat, wird er uns auch füreinander frei halten und uns zu seiner Zeit zusammenführen, damit wir ihm gemeinsam dienen können. Darf ich dir noch etwas sagen, Christoph? Ich habe mich aufgrund einiger Bibelstellen, Kolosser 2, Vers 18a, Psalm 106, Vers 15, die Gott mir auf deinen Brief gab, gefragt, die Frage ist jedoch noch offen, ob du wirklich ehrlich vor dir selbst bist. Ist dein Motiv wirklich, frei für den Herrn zu werden? Oder hast du eventuell selbst nicht gemerkt, dass du vielleicht das Gleiche jetzt auf geistliche Weise mit geistlichen Argumenten erreichen willst? Ich drücke mich einfach einmal so direkt und hart aus, denn ich möchte dir gegenüber offen sein und dir auch helfen. Es wäre mir schlimm, wenn durch mich wirklich der Herr in deinem Leben zweitrangig würde, denn damit ist einem die Basis für das ganze Leben genommen. Lass uns darum sicher gehen, indem wir ihm gehorchen und ihm vertrauen, dann werden wir nicht beschämt und enttäuscht werden. Caroline.
Nach 2 Monaten bekam Caroline die Gewissheit, dass Christoph der vom Herrn bestimmte Lebenspartner war und sie ihm dankbar und freudig ihr Ja geben konnte. Die beiden haben sich also verlobt, ohne sich ein einziges Mal unter 4 Augen gesehen oder gesprochen zu haben. Inzwischen sind sie glücklich verheiratet und Eltern von einigen Kindern. Die Briefe haben sie mir für dieses Buch zur Verfügung gestellt und hoffen, dass der eine oder andere aus ihren Erfahrungen profitieren kann. Im Psalm 37, 4 sagt David, ergötze dich an dem Herrn, so wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Nur dann, wenn der Herr selbst unser Herz ausfüllt und wir in ihm genug haben, wird er uns die Bitten unseres Herzens geben, weil dann unsere Wünsche mit seinem Willen übereinstimmen. Gabi, so möchte ich sie nennen, wuchs in einem gläubigen Elternhaus auf und trug nach außen den Anstrich einer überzeugten Christin. In Wirklichkeit aber bedeutete ihr Christus und seine Sache herzlich wenig und sie beschloss, da sie um der Familie und der Verwandten willen keinen offenen Ausbruch aus dem gewohnten Frömmigkeitsstil wagte, ein Doppelleben zu führen. In den Bibelstunden und beim Abendmahl war sie jedes Mal dabei, aber ihr wirkliches Leben spielte sich woanders ab. Die Sehnsucht nach einem Lebenspartner war groß und sie blieb in dieser Frage durchaus nicht passiv. Selbst christliche Veranstaltungen wurden von ihr mit dem Ziel besucht, dort den Mann ihres Lebens zu angeln, aber keiner biss an. Doch eines Tages trat der Herr in ihr Leben. Sie lernte junge Christen kennen, die nach einem Leben in Sünde und Gebundenheit frei wurden und nun fröhlich und freudig ihrem Heiland folgten. Durch diese Begegnung wurde sie innerlich zerbrochen und bekannte vor Gott und Menschen ihr sündiges Doppelleben und trat bewusst in die Nachfolge Jesu, um nun mit und für ihn zu leben. Nach einigen Monaten wurde sie zu einer Bibelkonferenz eingeladen, wo viele junge und auch ältere Christen für einige Tage zusammen waren, um Gottes Wort zu studieren. Wenn sie früher zu solchen Veranstaltungen gegangen war, dann nur mit entsprechenden Hintergedanken. Nun aber war es ihr Wunsch, allein um des Herrn und ihres eigenen geistlichen Lebens willen diese Zusammenkunft zu besuchen, und sie erlebte zum ersten Mal, dass sie dort völlig frei von irgendwelchen zweifelhaften Gedanken war. Am Konferenzort angekommen, wurde sie von einem sehr freundlichen jungen Bruder, der für die Organisation der Konferenz mitverantwortlich war, zu ihrem Übernachtungsquartier gefahren. Die Konferenz selbst war für Gabi ein großes Geschenk, denn das Wort Gottes redete deutlich zu ihr und sie war dankbar, endlich einmal ohne Nebenabsichten unter Christen zu sein. 14 Tage später bekam sie allerdings einen Brief von genau dem Bruder, der sie damals zum Quartier gefahren hatte. Das kurze Gespräch mit ihr auf der Fahrt und ihr Auftreten während der Konferenz hatten ihn stark beeindruckt und sehr ins Gebet getrieben. Nun bat er um ihre Hand und ich erinnere mich gut, wie Gabi völlig überrascht zu uns kam und sagte: »Komisch, früher bin ich zu solchen Veranstaltungen gefahren, der Jungen wegen, ohne dass sich mein Wunsch erfüllte. Jetzt bin ich zum ersten Mal um des Herrn Willen zur Konferenz gefahren und nun kommt plötzlich solch ein Brief.« Die beiden sind inzwischen auch verheiratet und setzen ihre freie Zeit ein, um unter jungen Menschen für den Herrn zu arbeiten. Diese Beispiele machen deutlich: Wenn der Herr Jesus Mittelpunkt und Herr unseres Lebens ist, wird auch für alles andere gesorgt. Dann wird er uns die Bitten unseres Herzens schenken, weil sie seinem Willen entsprechen. Dann werden wir, ob verheiratet oder ledig, erfüllt und glücklich sein, weil er selbst unsere größte Freude und unser Glück ist. Psalm 73, Vers 25:
Wen habe ich im Himmel? Und neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Psalm 73, Vers 25.
Und das war Mikros Dynamis für heute.